Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Mein Name ist Philipp Westermeier. Dies ist mein zweiter Podcast für das aktuelle Sportstudio. Und zu Gast ist wieder ein Footballspieler, Jakob Johnson. Spielt bei den New England Patriots. Er war der zweite Deutsche, der je in der NFL einen Touchdown erzielt hat. Aktuell ist er in Stuttgart. Und wir wollten sprechen über all das, was ihn in die NFL gebracht hat, was er gerade so über das Geschehen vor Ort denkt. Und ich freue mich einfach auf ein Gespräch über Football.
Das war einfach insgesamt, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ja. Du bist gerade noch irgendwie auf der Waldau in Stuttgart im Gazi-Stadion vor 3.000, 4.000 Leuten und ein paar Monate später machst du dich bereit für dein erstes Spiel in Gillette Stadium. Das war schon nochmal ein großer Unterschied, aber darum trainierst du so hart, darum wird im Training so viel Druck aufgebaut, dass du dann auch im Spiel eben bereit bist, damit umzugehen und die entscheidenden Plays zu machen. Ich würde nicht sagen, dass es einen klaren Favoriten gibt. Ja, ich denke, das wird zum einen ein extrem spannendes Spiel, wahrscheinlich ein sehr knappes Spiel. Beide Teams haben hervorragende Offenses und ich denke, es wird auf die Verteidigung ankommen, es wird auf Special Teams ankommen. Wahrscheinlich wird das Team verlieren, das die meisten Fehler macht, ja, oder das sich den ersten Fehler erlaubt, weil ansonsten das Ganze wirklich auf einem extrem hohen Niveau einfach stattfinden wird dieses Wochenende. Generell in der NFL ist der Umgang mit Verletzungen ein bisschen anders als in jedem anderen Sport, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen verletzt und schmerzhaft. Ja? Also viele Spieler spielen mit Sportverletzungen, die wahrscheinlich in anderen Sportarten erstmal zu einer Pause führen würden. Einfach weil bei uns die gesamte Saison eben nur in 16, 17 Wochen stattfindet. Da zeigt sich eben dann doch also die Toughness, die von professionellen Footballspielern erwartet wird, würde ich sagen.
Moin Jakob.
Hey, wie geht's?
Ja, ich bin hier trotz allem ganz, ganz happy in Hamburg. Wie ist es bei dir? Du bist ja sozusagen jetzt abgeschnitten von USA. Also, da kommst du überhaupt noch rein?
Ja, ich muss jetzt am Freitag erstmal noch einen Corona-Test machen, bevor ich zurückfliegen kann. Und hier in Baden-Württemberg ist ja Ausgangssperre ab 20 Uhr. Das heißt, der Heimaturlaub war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, aber schon okay.
Und du musst ja jeden Tag trainieren, logischerweise, oder?
Ja, genau. Also ich trainiere jetzt unter der Woche montags bis Freitag hier im Machbar Trainingscenter in Sindelfing, wo ich jetzt gerade auch den Podcast von aufnehme. Aber es geht natürlich vor.
Und wie musst du dir das vorstellen? Also wenn du trainierst jetzt aktuell logischerweise ohne Mannschaftskollegen, machst du das dann wirklich ganz alleine? Hast du da jetzt ein, zwei Coaches, die dir helfen? Oder wie machst du das?
Ja, ich habe hier den Coach Simon Beutler, mit dem ich schon seit einigen Jahren immer zusammenarbeite, wenn ich zu Hause bin. Und ich weiß natürlich, ihr kennt natürlich wahrscheinlich eher die Fußballjungs, wo eigentlich das Mannschaftstraining immer vorgeht, aber im Football musst du eben die gesamte Offseason eigentlich damit verbringen, Gewichte zu heben und Drills zu machen, um deinen Körper wieder so aufzubauen, dass du dann auch wirklich eine ganze Saison wieder durchhältst.
Und,
sag mal, und da bin ich jetzt gerade dabei.
Was sind so Gewichte heben? Heißt einfach auch ganz simpel Bankdrücken zum Beispiel?
Ja, Bankdrücken, Kniebeugen, Deadlifts, da ist alles dabei. Oder auch verschiedene eben Sprintdrills und alles, um an Explosivität, Stärke und Muskelmasse zu arbeiten, damit du eben die in der Saison dann noch fit bist.
Was drückst du an der Flachbank?
Ach, weiß ich jetzt, also in Kilos kann ich es nicht sagen, aber so Trainingsgewicht ist so 350.
Warte, dann muss ich einmal ganz kurz hier umrechnen, das ist ja 335 Pounds. In Kilo. Ich bin nämlich nur auf Kilo eigentlich. So, das sind 150 Kilo. Okay, das ist dein Trainingsgewicht. Ja, dafür machst du 10 Wiederholungen.
Ja, jetzt nicht auf 10, aber so 3 bis 5 ist normalerweise der Rahmen, wo wir hier jetzt in der Offseason arbeiten.
Also da muss man schon sagen, das ist in einem normalen Fitnessstudio vergehen da manchmal Tage, bis überhaupt jemand kommt, der so viel auflegt, hätte ich jetzt gesagt. Also ich gehe auch regelmäßig ins Fitnessstudio, mach andere Sachen, aber 150 Kilo ist so, wenn du jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, hier in Hamburg irgendwie bei einem großen Fitnessstudio bist, dann wäre vielleicht ein, zwei Mal am Tag maximal, dass jemand kommt und das überhaupt auflegt.
Ja, darum vermeide ich auch eigentlich die Commercial Gyms, so gut es geht. Du brauchst eben halt, wenn du wirklich funktionales Training machst, dann musst du einfach schauen, dass du auch ein funktionales Gym hast. Da hilft dir das klassische Fitnessstudio von Nextdoor dann nicht so viel, wo die Gewichte nicht fallen lassen darfst und wo es nur kleine Hanteln gibt, da muss schon ein bisschen mehr her.
Wir müssen einmal ausholen, also wie du jetzt hingekommen bist, wo du heute bist. Also Football-Profi ist ja in Deutschland nach wie vor ein ungewöhnlicher Berufsweg, gab es nur ganz wenig Vorgänger von dir. Also du bist in Stuttgart aufgewachsen und erzähl mal genau. So ein bisschen in ein paar Sätzen, wie es dann weiterging.
Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Ich habe angefangen, Football zu spielen bei den Stuttgart Scorpions. War dort in der Jugend unterwegs, war eigentlich Realschüler, aber habe dann doch irgendwie das berufliche Gymnasium besucht hier in Baden-Württemberg, habe mein Abi gemacht und bin dann direkt anschließend an das Abi rübergegangen in die USA. Hatte da Glück, dass ich bei einer Tante unterkommen konnte und habe dort noch eine Saison an der Highschool gespielt in Jacksonville, Florida, Inner City, Duval County, bisschen die Rütli-Schule ist wahrscheinlich ein Joke dagegen, ja. Aber okay. War eine coole Zeit. Und habe von dort dann eben Angebot bekommen, eine Scholarship zur University of Tennessee. Habe dort für die Tennessee Volunteers gespielt. Sehr historisches Programm, historisch sehr erfolgreich. Ein paar große Namen, die da gespielt haben. Peyton Manning, Eric Berry. Der letzte National Championship, die Tennessee gewonnen hat, liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück, glaube ich, 1998. Und ich habe da meine vier Jahre reingesteckt. Lief mal weniger gut, mal ein bisschen besser. Aber danach eben teilweise auch verletzungsbedingt, aber auch weil, glaube ich, mein College-Resümee einfach nicht stark genug war, habe ich meinen Pro Day nach meinem letzten Jahr am College gemacht, dort an der Schule. Und mir war aber klar, dass wahrscheinlich das mit der NFL nicht so läuft. Ich bin danach dann mit meiner Freundin im Schlepptau zurück nach Stuttgart. Wollte eigentlich dann meine ganze Zeit in den USA mir anrechnen lassen als Wartezeit und probieren, ob ich Medizin studieren kann. Mhm. Aber meine Freunde hier haben mich dann überredet, nochmal eine Saison für die Scorpions zu spielen. Habe ich gemacht, lief ganz okay, war eigentlich hauptsächlich ein Riesenspaß nach so langer Zeit, wo du wirklich einfach immer ernst Football spielst, einfach mit den Jungs ein bisschen Football zu spielen, war super. Und dann kam daraus nach dieser Saison eben das Angebot, dem International Pathway Programm teilzunehmen. War zuerst ein Tryout in London, wo ich ganz gut abgeschnitten habe und dann wurde ich eben ausgewählt, ein Teil dieser kleinen Gruppe zu sein, die dann im Frühjahr 2019 an der IMG Academy in Tampa Bay, Florida eben trainiert wurde für 3 Monate. Am Ende davon war dann ein sogenannter International Player Pro Day, wo wir eben auch die Chance hatten, vor NFL-Scouts uns zu beweisen. Und ich war eben einer von 4 Spielern, die ausgewählt wurden und Teams zugewiesen wurden als International Exemption Players, also als sozusagen internationale Ersatzspieler. Und so bin ich zu den New England Patriots gekommen. Hab dann da im Trainingslager einen ganz guten Job gemacht und wurde anstatt als weiter internationaler Ersatzspieler dem richtigen Kader hinzugefügt. Ich habe vorletztes Jahr dann 4 Spiele absolviert, habe mich dann leider verletzt, saß den Rest des Jahres dann sozusagen in der Reha und habe jetzt diese Saison dann nochmal voll angegriffen und alle 16 Spiele durchgespielt, aber wir haben leider die Playoffs dieses Jahr verpasst und darum bin ich jetzt so früh schon wieder zu Hause.
Und also dieses International Programm, das gibt es, damit die NFL sich so ein bisschen öffnet Richtung Europa oder Rest der Welt, damit auch irgendwie sozusagen Medien mehr Interesse haben, weil halt sozusagen Landsleute dann in der Liga spielen.
Genau. Das ist die Grundidee von dem Programm. Das Programm ist so aufgebaut, dass eben die auf der ganzen Welt nach Talenten suchen. Muss auch nicht unbedingt Leute sein, die Football spielen. Und diese Jungs werden dann eben eingeladen, 3 Monate lang in Florida zu trainieren. Am Ende steht dieser International Pro Day. Aus der Gruppe kann sich jeder sozusagen qualifizieren, um einfach von einem Team unter Vertrag genommen zu werden oder sogar gedraftet zu werden, wenn du noch jung genug bist. Bei mir war, also ich war nicht mehr draft eligible, ja.
Und wie alt bist du jetzt?
Ich bin 26 jetzt geworden im Dezember. Mhm. Genau. Aber das Gute an dem Programm ist, dass eben 4 Jungs aus der Gruppe immer ausgewählt werden und sozusagen Teams zugewiesen werden. Mhm. Und wenn du zugewiesen wirst als eben internationaler Ersatzspieler, dann zählst du nicht gegen den eben streng limitierten Kader von dem Team. Also die dürfen ja nur 53 Mann aktiv haben und 10 Leute im Practice Squad. Und du bist dann sozusagen der 11. Practice Squad Spieler. Und du kannst das Ganze für 2 Jahre machen. Ja, aber das Team kann sich natürlich auch jederzeit entscheiden, wenn du einen super Job machst, dich dem normalen Practice Squad hinzuzufügen oder sogar dem aktiven Kader, wie es dann eben bei mir passiert ist.
Mhm. Und sag mal, du spielst immer schon als Fullback?
Nein, ich hab angefangen als Linebacker. Also ganz früher Wide Receiver noch als Flaggy, als ich noch einiges dünner war. Aber dann, wie ich eben mehr und mehr trainiert habe, wurde es dann eben immer schwerer von der Position auch. Also dann ging es von Wide Receiver zu Cornerback zu Safety zu dann Linebacker in der Verteidigung sozusagen. Ja, bin auch als Linebacker am College angekommen und wurde am College dann zum Tight End konvertiert. Und also dann zur Offense gebracht, konnte damals noch keine Routen laufen, keine Bälle fangen. Ja, also es war ein bisschen eine toughe Zeit, sich da von der Verteidigung zu Offense eben umzukonvertieren. Aber dann im International Pathway Programm war dann das erste Mal, wo ich als Fullback trainiert wurde. Und bin ganz froh, dass die Rechnung aufgegangen ist.
Beschreib mal die Position so ein bisschen, weil sag mal, ist ja für deutsche Hörer nicht unbedingt klar. Fullback ist also auch eine Offensivposition, aber wie ist die genau?
Also Fullback ist ein bisschen eine Oldschool-Position. Die gab es früher in den Anfang der 2000er und 90er Jahre. War das eine sehr viel genutzte Position. Mittlerweile wird so immer gesagt, ja, das ist eine Position, die vom Aussterben bedroht ist. Der Fullback ist sozusagen derjenige, der den Weg frei macht für den Running Back. Ja, also es ist nur eine Position, die Teams brauchen, die wirklich sehr viel den Ball laufen. Und das wird mittlerweile in der NFL, sag ich mal, eigentlich immer weniger gemacht. Es gibt einige Teams, die glauben daran, wie zum Beispiel die New England Patriots, die eben den Fullback sehr viel einsetzen. Es gibt aber auch andere Teams, die haben gar keine Fullbacks mehr. Ja, und ich würde sagen, so ein bisschen der Mann fürs Grobe im Angriff ist eben der Fullback. Nochmal anders als ein Tight End, was ich am College gemacht habe. Ja, die werden nochmal ein bisschen mehr im Passspiel auch eingesetzt. Aber als Fullback ist eigentlich dein Hauptjob, einfach tough zu sein und Löcher aufzumachen für die Running Backs.
Also Running Backs, das sind die sozusagen, die den Ball direkt vom Quarterback sozusagen
genau,
bekommen.
Genau, die mit dem Ball rennen. Ja. Meistens die sehr sehr schnellen, sehr filigranen Jungs, die den Ball in die Hand gedrückt bekommen und dann sagen die den Lauf, find ein Loch und renn so weit du kannst.
Mhm. Okay, und sag mal, gibt es da prominente Fullback-Stars? Also gibt es Namen sozusagen, wenn man Fullback jetzt ist, die sozusagen, wer war der erfolgreichste in der Historie der NFL? Also wer sind so die Position geprägt haben?
Ja, also für mich, ich musste da gar nicht lange gucken. Als ich bei den Patriots angekommen bin, war der Starting Fullback James Devlin, mehrfacher oder Pro Bowl, ein Pro Bowl Fullback mit jahrelanger Erfahrung, der dann, glaube ich, eine 8 Jahre Karriere hingelegt hat, was als Fullback schon echt sehr lange ist. Mhm. Andere Fullbacks, die man so kennt, Kyle Juszczyk von den 49ers, Patrick Carr von den Baltimore Ravens sind zurzeit die Pro Bowl Fullbacks in der Liga. Von früher kennt man vielleicht noch Leute wie Vontae Leach von den Texans und Ravens. Aber es ist generell eigentlich eine Position, die mit ein bisschen weniger Fame und Glory verbunden ist. Also da kennen, glaube ich, die Namen nur die Leute, die sich wirklich mit der Materie auskennen und sich damit tief in tief einarbeiten.
Und wie lange hält man da durch? Also ich meine, ein Grund, warum die Namen nicht so prominent sind, ist halt wahrscheinlich auch, weil das einfach man das nicht so lange spielen kann und dann die Leute immer nur ein, zwei Jahre in der Liga sind oder drei. Oder wie lange ist das?
Ja, also mit 43 wie ein Tom Brady machst du das bestimmt nicht mehr, sagen wir es mal so. Mhm. Also es hängt natürlich immer, es ist von Person zu Person unterschiedlich, aber es ist eben, glaube ich, schwer wahrscheinlich als Fullback irgendwie eine 15 Jahre Karriere hinzulegen.
Gibt es so Durchschnittswerte? Weißt du das zufällig? Wie hoch?
Durchschnittswerte weiß ich nicht.
Also guckst du doch gar nicht an, machst dir gar keine Sorgen, dass du sagst irgendwie, du setzt dir das Ziel, guckst von Jahr zu Jahr.
Ja, also ich bin erstmal, sag ich mal, concerned, dass ich mir selber noch irgendwie ein nächstes Spiel dranhänge. Ja, also die NFL ist sowieso so kurzfristig, da ist es egal eigentlich, was der Durchschnittswert ist. Du bist ja in deiner individuellen Situation und da weißt du nie, also da kann dir ein Durchschnittswert eigentlich nichts sagen. Ja? Also der Durchschnittswert ist vielleicht 4 oder 5 Jahre, aber es hängt ja davon ab, was du machst. Ja? Insgesamt in der NFL ist nie etwas garantiert und deine Karriere kann eben jederzeit zu Ende gehen.
Ich meine, es ist ja bei New England sozusagen bisher einem der größten oder bekanntesten, erfolgreichsten Franchises gekommen überhaupt. Das war dir logischerweise klar. Warst du da besonders beeindruckt, als du dann da vor 2 Jahren zum ersten Mal aufgelaufen bist? Und dann sind all die Namen, die man sozusagen, ja, die größten Namen des Sports eigentlich da vor Ort?
Ja, also es war am Anfang natürlich eine Adjustment Period. Es war ein bisschen ungewohnt, mit eben diesen ganzen großen Namen zu trainieren und auf dem Feld zu stehen. Aber am Ende des Tages bist du da, um einen Job zu machen. Du bist da, um dir einen Job zu erarbeiten. Und da bleibt wenig Zeit übrig, um irgendwie Fan zu sein, sondern du musst dich echt einfach darauf fokussieren, wie du dem Team helfen kannst, weil ansonsten bist du eben schnell eben wie die Fans dann einfach auch wieder im Stadion in den Zuschauerrängen und nicht mehr auf dem Feld.
Okay, und sag mal, aber was war für dich irgendwie sozusagen herausragender sozusagen, dass du auf einmal daneben Tom Brady stehst oder dass du irgendwie mit Bill Belichick zu trainieren, also dem Coach?
Ja, alles einfach eben in der NFL zu sein, würde ich sagen. Ja, also das kann ich nicht pinpointen, ob das jetzt die Coaches waren oder die Spieler. Das war einfach insgesamt, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ja, du bist gerade noch irgendwie auf der Waldau in Stuttgart im Gazi-Stadion vor 3.000, 4.000 Leuten und ein paar Monate später machst du dich bereit für dein erstes Spiel in Gillette Stadium. Das war schon nochmal ein großer Unterschied, aber darum wird auch so hart trainiert, ja, und darum trainierst du so hart, darum wird im Training so viel Druck aufgebaut, dass du dann auch im Spiel eben bereit bist, damit umzugehen und die entscheidenden Plays zu machen.
Kriegst du denn ab und zu jetzt von deinen College-Freunden da oder von deinen Highschool-Freunden irgendwie wahrscheinlich irgendwelche WhatsApps, wo die Leute sagen, ey, das kann doch gar nicht wahr sein, was machst du denn da so ungefähr?
Ja, auf jeden Fall. Also generell, also mit meinem engeren Kreis, also alle Leute, mit denen ich wirklich eng war von den Scorpions oder auch während der Schulzeit in Deutschland oder in den USA, also wir haben noch ständig Kontakt. Ja, das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute gibt, die zu meinem wirklich engen Freundeskreis gehören, mit denen ich heutzutage nicht mehr rede. Das sind dann eher halt so die Leute, mit denen du vielleicht nicht so eng warst, mit denen die du ein bisschen aus den Augen verloren hast, die es dann schickt, wenn du irgendwie auf einmal Samstagabends im ZDF zu sehen bist. Aber was ist das, du dich auch verstehen kann, ja, das würde mich auch überraschen.
Aber wollte ich gerade fragen, also wie ist denn das? Also deine Freunde werden wahrscheinlich auch so Kopfschüttel-Emojis schicken und wahrscheinlich fühlst du dich ja manchmal auch wie so ein großes Kopfschüttel-Emojis, stelle ich mir vor, wenn man dann auf einmal da sitzt und denkt, okay, ist das wirklich wahr? Ich bin jetzt hier irgendwie neben Tom Brady auf dem Feld. Also mir würde das so gehen, weiß ich nicht, in Situationen, die ich mich so reinträume als Kind. Und auf einmal ist man dann da und denkt man, what the fuck?
Ja, also es war, kann ich ehrlich sagen, es war am Anfang so. Ja, du bist dann schnell gewöhnlich daran und das gerät einfach im Hintergrund. Ich glaube, was eher mir das Kopfschütteln gibt, ist, wenn ich dann jetzt, also es ist jetzt diese letzten paar Tage, wo ich hier in Deutschland war, habe ich ja schon echt viele, sag ich mal, Medientermine gemacht und ist eher so der Kopfschüttel-Moment für mich, ja, also wenn ich drüben bin und Football spiele, drüben bin ich nicht so bekannt, ja, drüben muss ich keine 10 Interviews machen und Mediensachen und was wahrscheinlich auch besser ist, ja, also gefällt mir schon auch ein bisschen so, dass ich da mich noch frei bewegen kann und da mache ich eben Football, ja, da bin ich in dem Football-Dring drin und da mache ich mir darüber keinen Kopf, da fokussiere ich mich nur darauf, was muss ich diese Woche trainieren, was, welcher Gegner steht an und so weiter. Das ist dann eher hier in Deutschland, muss ich sagen, wo ich jetzt irgendwie von verschiedenen Fernsehsendern zu sehen war, ja, verschiedene Interviews gemacht habe, was eher nicht so in meinem mein Bereich ist. Ja, ich bin ja kein irgendwie Promi oder sowas.
Wie ist denn der Unterschied? Also ich sag mal, jetzt, du hast jetzt ja wirklich live erlebt. Könnten das auch andere deiner Stuttgarter Teamkollegen oder von der, sagen wir mal, auch andere Volunteers, also aus Tennessee Teamkollegen, schaffen? Ist es dann am Ende der Faktor Glück oder sagen wir mal jetzt faire Betrachtung? Oder würdest du sagen, ich war dann doch ein bisschen besser Schwimmer?
Ich verstehe die Frage. Also als Erklärung, also Tennessee ist schon eine Riesenschule. Ja. Also ich habe in Tennessee mit Alvin Kamara gespielt. Ich habe in Tennessee mit Joshua Dobbs, Cam Sutton, Shai Tuttle, Khalil McKenzie. Ich habe also einen Haufen von meinen ehemaligen Teamkollegen in von Tennessee spielen alle in der NFL sehr erfolgreich. Ja, also das ist SEC Football gewesen. Also das ist da sozusagen, gehört da dazu. Ja, die SEC wird so als zur Erklärung, SEC ist die Southeastern Conference. Das ist die Conference, in der die Tennessee Volunteers eben spielen. Das wird so als die dritte Conference der NFL angesehen. Ja, also aus der SEC kommen die meisten zukünftigen NFL-Spieler. Das heißt, da sind einige von meinen Teammates dabei. Aber was die deutschen Teammates angeht, ja, also da sehe ich vom Talentlevel her, hätten es da einige schaffen können. Insbesondere, wenn ich die Jungs anschaue, mit denen ich in zum Beispiel der deutschen Jugendnationalmannschaft zusammen trainiert habe. Ja, also da wären einige dabei gewesen, die es in den USA auch geschafft hätten, am College oder auch zur NFL mit dem richtigen Training. Es gibt aber halt mehr Faktoren außer Football, die da auch eine Rolle spielen. Ja, du brauchst einen richtigen Schulabschluss. Du brauchst Minimum Fachabi, um in den USA am College spielen zu können. Und College ist nun mal der, sagen wir mal, größte Weg, um es in die NFL zu schaffen. Ja, also der International Player Pathway, das ist ein Pathway, das ist ein Pfad. Ja, das ist ein kleiner Pfad für 8 Leute pro Jahr, die da ausgewählt werden und eine Chance haben. Das College ist ein Highway dagegen. Ja, also das College, da werden jedes Jahr hunderte Jungs vom College gehen in die NFL. Und da musst du eben die richtigen Noten haben, den richtigen Abschluss. Du musst die College-Eignungstests machen. Und dann zusätzlich musst du einfach noch Wege finden, um dich auch den College-Coaches zu zeigen. Ja, du musst am besten an der Highschool spielen oder im Sommer zu diesen College-Camps gehen. Und da fehlen halt auch teilweise die Ressourcen bei den Jungs hier in Deutschland.
Aber gab es so Momente, wo du jetzt sagen wir mal bei New England gewesen bist und dachtest, okay, krass, was die hier machen, das habe ich so noch nicht gesehen?
Ja, natürlich. Also klar, das College, wie gesagt, also der Sprung vom, sag ich mal, vom College in die NFL ist auch für die Jungs, die ihr ganzes Leben in den USA verbracht haben, ein großer. Besonders, weil eben das Niveau halt einfach nochmal steigt. Ja, in der NFL sind nur die Besten der Besten, die konstant ihre Leistung über Jahre gezeigt haben am College und die es dann eben geschafft haben, sich auch in der NFL zu beweisen. Das heißt, da ist das Niveau nochmal ein anderes als am College oder in der GFL.
Bist du eigentlich zweisprachig aufgewachsen?
Nein. Ich habe ich hab Englisch gelernt in der Realschule, ganz normal wie der andere, und dann später am Gymi und eben einfach viel Family Guy und Cartoons geschaut, die mir dann dabei geholfen haben. Viel Rap gehört.
Okay, aber das heißt, du wirst nicht mehr so als der Deutsche gesehen oder ich meine, wenn man jetzt sozusagen guckt, dann wüsste man jetzt ja nicht irgendwie, du bist jetzt ja nicht der typische Deutsche mit irgendwie, weiß ich nicht, blonden Haaren, blauen Augen so ungefähr.
Ja.
Also wirst du da als der Deutsche gesehen oder bist du da mittlerweile einfach der Typ bist von irgendwoher oder bist du also ein Amerikaner?
Ja, also gibt's Verschiedenes. Also auf Papier habe ich beide Staatsbürgerschaften. Mhm. Vom Optischen bin ich wahrscheinlich eher amerikanisch angelegt.
Vom Namen her auch, ne? Jacob Johnson, da würde ich auch sagen, okay, der kommt bestimmt irgendwo aus der Bronx. Oder so.
Ja, es war früher mal war das Ganze noch Jakob Weinmann. Das war dann wahrscheinlich keine gute Marketing-Entscheidung, dass ich da den Namen von meinem Dad angenommen habe.
Okay.
Da würde ich als Weinmann, glaube ich, noch besser rausstecken.
Jakob Weinmann hätte man so einen deutschen Typen im Anzug vermutet oder so. Ja?
Genau. Das, vielleicht muss ich da mal noch irgendwie meinen Nachname wieder ändern lassen. Nein, aber klar, also vom Optischen bin ich halt mehr Amerikaner, aber von den Werten und der Erziehung und so weiter bin ich stockdeutsch. Ja. Also ich tue da auch immer meinen amerikanischen Teamkollegen Nachhilfe geben in Politik und Geschichtskunde, weil die drüben ja nichts auf die Reihe kriegen, wenn es zu Education kommt. Ja, also da bin ich schon sehr stolz auf unseren öffentlichen Nahverkehr und was es sonst noch so gibt, was Deutschland eben die Nummer eins macht.
Und also, was heißt, die sehen dich auch als Deutscher? Das heißt, du bist da schon so the German Guy so
ungefähr. Ja, ja, 100%ig. Das kriege ich auch nicht weg. Ja, also ich lege auf Sachen Wert wie Mülltrennung, das gibt es in deren Köpfen überhaupt nicht. Ja, oder benzinsparende Autos ist auch ein Fremdwort. Ja, also gibt einfach zu viele Sachen, mit denen ich mich noch verrate als Europäer.
Und hast du denn so enge Buddies im Team bei New England, wo du am engsten bist so?
Ja, gibt einiges. Also ich denke mal, ich habe viel Zeit jetzt einfach mit Gunnar Olszewski und Hjalte Froholt, der ist aus Dänemark, verbracht, weil wir in der Offseason zusammen trainiert haben in Foxborough. Das heißt, das sind so die Jungs, mit denen ich wahrscheinlich am meisten Zeit verbracht habe.
Mhm. Aber du wohnst da jetzt sozusagen eigentlich alleine in Boston dann irgendwo?
Ja, ich habe eine... In Deutschland würde man das, glaube ich, eine Zwei-Zimmer-Wohnung nennen. In den USA nennt man das ein One-Bedroom-Apartment, zusammen mit meiner Freundin in der Nähe von Foxborough.
Okay, und mittlerweile könntest du dir jetzt ja auch, es ist ja in den USA auch alles relativ transparent, du hast jetzt ja einen ganz vernünftigen Vertrag. Es wäre durchaus auch ein, sagen wir mal, Drei-Bedroom-Apartment drin.
Ja, also das ist täuscht, muss ich sagen. Ja, also zum einen, die Verträge sehen immer ein bisschen größer aus auf Papier, als sie eigentlich sind. Zusätzlich dadurch, dass wir so viel rumreisen und unser Gehalt sozusagen in verschiedenen Bundesstaaten verdienen, haben wir da schon eine durchschnittliche Steuerbelastung von, sagen wir mal, 50%. Mhm. Dadurch, dass du in jedem Bundesstaat nochmal einzeln Steuern zahlen musst. Und also gerade die Gegend da oben in New England ist einfach so teuer. Also da ist Stuttgart noch ein Witz dagegen und Stuttgart ist ja wahrscheinlich, glaube ich, was Mieten angeht, die teuerste Stadt Deutschlands. Also ich, wie gesagt, ich zahle für ein One-Bedroom-Apartment, wie viel Quadratmeter hat das? Also wirklich echt nicht viel, ja, also wirklich eine saukleine Bude eigentlich. Da zahlst du da 2.000 pro Monat.
Okay,
spannend. Ich will gar nicht wissen, wie da dann ein Dreizimmer-Apartment kostet.
Okay. Und sag mal, wie ist deine Perspektive jetzt nächstes Jahr? Weißt du schon, ob du wieder im Team bist?
Direkt nicht. Ich weiß, ich bin zurzeit ein sogenannter Exclusive Rights Free Agent. Dadurch, dass ich noch nur zwei Jahre in der Liga gespielt habe bis jetzt, ist der Ball jetzt einfach gerade bei den Teams und bei meinem Agent und die werden das Ganze schon richten. Es ist jetzt einfach noch auch zu früh. Die NFL beginnt ja erst ihr neues Jahr sozusagen, sobald der Super Bowl vorbei ist und so weiter und dann beginnen die Teams da über solche Sachen zu reden. Also da weiß ich jetzt noch überhaupt nichts, um ehrlich zu sein.
Aber die Wahrscheinlichkeit, oder man würde es eigentlich jetzt unabhängig von deinem persönlichen Fall, würde man es erwarten, jemand, der jetzt im letzten Jahr alle Spiele mitgemacht hat, irgendwie der fit ist, der 26 ist, da würde man sagen, auf der Position, der wird im nächsten Jahr irgendeinen Verein finden.
Ja, also man weiß es natürlich nie. Man weiß es nie in der NFL. Das ist also in der NFL nochmal, sage ich, echt einfach anders als beim Fußball. Weil du kannst echt ein super Jahr haben und dann siehst du trotzdem ein Footballfeld nie wieder. Ja, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Aber ich hoffe natürlich, dass ich zumindest irgendwo noch eine Chance bekomme, mich im Trainingslager zu beweisen. Und dann liegt es ja an mir, ob ich es nochmal irgendwo in den Kader schaffe oder wie es weitergeht.
Das heißt, es ist wirklich auch für dich jetzt nicht so, dass man jetzt einen Vertrag abschließen würde bei 2-3 Jahren, sondern du weißt eigentlich, du wirst in den nächsten Jahren immer nur Year-by-Year Verträge haben?
Ja, also die Verträge bei uns laufen ein bisschen anders. Also du kannst auch einen 10-Jahres-Vertrag unterschreiben. Und wenn du dann im Trainingslager aber released wirst, dann stehst du wieder ohne Vertrag da. Ja, also die Teams haben die Möglichkeit, jederzeit den Vertrag aufzukündigen und dich einfach sozusagen vor die Tür zu setzen. Und da musst du einfach jeden Tag im Trainingslager, jeden Tag während der Saison, in jeder Trainingseinheit sozusagen, dich sozusagen beweisen, dass du deinen Vertrag auch verdient hast.
Okay. Nehmen wir jetzt mal Tom Brady aus, weil der ist jetzt ja so vielleicht der beste Footballspieler aller Zeiten, in dem du da auf dem Feld standest. Gibt es noch andere, wo du sagst, irgendwie so hands down, das waren so die besten Athleten oder Footballspieler, mit denen ich auf dem Feld stand, so in den letzten Monaten, wo du dachtest, krass, ey, das, was die da können, also wo die man jetzt nicht so erst als erstes im Blick hat?
Also es gibt also wirklich viele. Also das Talentlevel in der NFL ist extrem hoch, aber vielleicht ein Name, den man in Deutschland nicht so kennt, der vielleicht nicht so viel Social Media Awareness bekommt, ist zum Beispiel jemand bei den Patriots wie Matthew Slater. Ja, das ist ein reiner Special Teams Spieler, auch ein Teamkapitän, der jetzt schon seit, ich will sagen, 15 oder 18 Jahren in der NFL unterwegs ist, dieses Jahr wieder All-Pro geworden ist, wieder zum Pro Bowl geht, ja. Und der auf einer Position spielt, wo es extrem physikalisch und wo es extrem physisch zugeht und da einfach immer noch den jungen Spielern auf der Nase rumtanzt. Also es ist echt faszinierend, dabei zuzusehen.
Was spielt der?
Der ist also hauptsächlich eben Gunner im Punt-Team und überall in Special Teams eigentlich, wo es auf Geschwindigkeit und hartes Tackling ankommt, kannst du Matthew Slater finden und du siehst einfach, wie er Plays macht, immer noch. Ja.
Beschreib das mal so ein bisschen, also für jemanden, der jetzt nicht so tief drin ist. Also
für jemanden, der nicht so tief drin ist.
Also Plays machen heißt ja einfach, der das super antizipiert, was passieren wird oder der einfach...
Es gibt im Football ja die Special Teams Spielzüge, wo der Ball gekickt wird. Ja, also da kommt zum Beispiel am Anfang des Spiels der Kickoff in Frage. Ein Kickoff, wenn du mit im Kickoff-Team auf dem Feld bist, dann kickt ihr den Ball und rennt danach so schnell ihr könnt das Feld runter, also glaube ich 50 bis 60 Yards Anlauf und versucht dort den gegnerischen Ballempfänger zu tackeln. Mhm. Ja, also das gegnerische Kickoff-Return-Team versucht dich daran zu hindern und da brauchst du eben Leute, die wirklich wie eine Rakete ohne Angst, ohne Furcht, ohne Nachdenken, die 60 Meter runtersprinten und dann den Blockern ausweichen können und den Tackle machen. Und damit, das ist natürlich zum einen extrem schwer, extrem gefährlich. Also diese Spielzüge sind mitunter auch die, wo die Concussion-Rate am höchsten ist. Also wo die größten Kontakte, die größten Tackles stattfinden, weil eben Jungs mit 50 Yards voll Anlauf kommen und da sticht der Matt einfach immer noch raus und weicht da den Jungs aus und macht die Plays, macht die Tackles, macht die entscheidenden Tackles, um den gegnerischen Ballempfänger eben zu stoppen.
Okay, krass. Ja, muss ich mal im Blick behalten. Wie guckst du jetzt auf den Super Bowl? Also, hast du da einen klaren Favoriten?
Einen klaren Favoriten nicht, aber also mein Tipp ist eben die Tampa Bay Buccaneers. Ich denke, die haben einen kleinen Erfahrungsvorteil mit Tom und den ganzen, sag ich mal, sehr erfahrenen Spielern. Und sie haben eben auch einfach die Chance, den ersten Heim-Super Bowl zu gewinnen, was es auch noch nie gab. Und also ich denke, die Jungs sind heiß und machen das Ding am Sonntag.
Glaubst du das? Ich meine, Erfahrung, ich meine, die Chiefs haben ja letztes Jahr gewonnen. Ich meine, die haben ja auch jetzt irgendwie da, jetzt nicht zum 10. Mal im Finale wie Brady, aber zumindest jetzt zum 2. und der Mahomes und so. Man, also rein von der, auf dem Papier ist es ja eigentlich gar nicht so klar. Die sind ja athletisch viel besser als die alten Männer.
Nein, also das ist auf keinen Fall ich würde nicht sagen, dass es einen klaren Favoriten gibt. Ja, ich denke, es wird zum einen ein extrem spannendes Spiel, wahrscheinlich ein sehr knappes Spiel. Beide Teams haben hervorragende Offenses und ich denke, es wird auf die Verteidigung ankommen, es wird auf Special Teams ankommen und wahrscheinlich wird das Team verlieren, das die meisten Fehler macht, ja, oder das sich den ersten Fehler erlaubt. Weil ansonsten das Ganze wirklich auf einem extrem hohen Niveau einfach stattfinden wird dieses Wochenende.
Wie ist denn dein Blick? Du hast ja auch bei New England mit wahrscheinlich dem besten Tight End der Football-Geschichte zusammengespielt, der jetzt ja auch bei Buccaneers spielt, ne?
Das war knapp vor meiner Zeit. In dem Jahr, wo ich angekommen bin, war gerade die erste Saison, nach der Gronk retired hat.
Ah, okay. Dann hast du da vielleicht die Legende verpasst. Okay. Ah.
Genau.
Okay. Das heißt, du, dein Tipp ist trotzdem, also obwohl die alle schon älter sind, ist Buccaneers. Ist es denn generell so, dass du sagen würdest, Erfahrung macht so viel aus in der NFL, oder ist es dann doch am Ende Athletik oder Taktik? Sag mal so prozentual, was ist was Drittes, was ich jetzt gar nicht sehe? Also Athletik, Taktik, Erfahrung, was fehlt noch?
Ja, also es kommt extrem vieles zusammen. Ja, also es ist natürlich klar, Athletik, das Skill, das Playbook, das Coaching, Erfahrung, ja, der wie verletzt oder wie healthy ist das Team insgesamt. Und dann eben alle drei Spielphasen, Offense, Defense, Special Teams. Und wo kannst du da eben dir den Vorteil erarbeiten? Ja, und wenn eben zwei Teams, die auf so einem hohen Level spielen, aufeinandertreffen, wo es eigentlich wenig Schwachstellen gibt, dann kommt es meistens auf kleine Plays drauf an. Ja, dann kann es sein, dass Special Teams oder mal ein ungeschickter Ballverlust dann die Entscheidung macht in dem Spiel.
Wie ist denn das generell, weil du gerade meinst, wie verletzt ist das Team? Also, wie ist denn das bei dir? Also, gehst du da auch schon manchmal, oder hast du schon Spiele gehabt, wo du dachtest, boah, eigentlich könnte ich gar nicht, ich bin zu kaputt oder zu angeschlagen und dann macht man es trotzdem?
Ja, also ich glaube, generell in der NFL ist der Umgang mit Verletzungen ein bisschen anders als in jedem anderen Sport, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen verletzt und schmerzhaft. Ja, also viele Spieler spielen mit Sportverletzungen, die wahrscheinlich in anderen Sportarten erstmal zu einer Pause führen würden. Mhm. Einfach weil bei uns die gesamte Saison eben nur in 16, 17 Wochen stattfindet. Und wenn du da ein oder zwei Spiele ausfallen lässt wegen einem ausgekugelten Finger oder einem überdehnten Gelenk, dann würde es nicht zum einen das Team extrem schwächen und zum anderen würde es dich als Spieler viel Geld kosten. Und da zeigt sich eben dann doch also die Toughness, die von professionellen Footballspielern erwartet wird, würde ich sagen.
Und sag mal, wenn du jetzt aus einem Spiel rausgehst, so ein normales Spiel, fühlt es sich an, als wenn man so in einer Kneipenschlägerei war oder keine Ahnung. Ich meine, du bist ja sozusagen, du hast ja gerade, du bist eh der Tough Guy, du bist eh ganz vorne da sozusagen in diesem, also jeder spielt so, für dich ist ja Körperkontakt. Logischerweise ist ja bei anderen nicht so. Da gibt es ja manche, die haben ja teilweise über Spielzüge oder ganze Viertel hinweg kaum Berührungspunkte. Also bei dir ist ja eigentlich jeder Pfiff ist irgendwie ein bisschen Schlägerei.
Also ein bisschen hast du natürlich recht, klar. Es gibt es ja noch, also muss man das natürlich auch differenziert sehen. Also nicht jeder Spielzug ist wirklich dann so ein Kontakt so hart, wie du kannst. Aber ein Hauptteil von deinem Job ist eben einfach die Recovery. Ja? Also wie hältst du deinen Körper fit genug? Wie gehst du mit Inflammation, Entzündung um? Und wie schnell kannst du eben einfach von Spiel zu Spiel deinen Körper fit halten und auf der Matte stehen im Training und dann am Sonntag?
Wie machst du das? Also was denn so, also wie geht man mit der Entzündung? Was machst du denn da?
Ja, also ganz wichtig, also die Basics sind einfach eben, würde ich sagen, Schlaf, Ernährung, Hydration und dann, wenn du da erstmal sozusagen den Boden der Pyramide ganz auf ein stabiles Fundament gestellt hast, dann kommt eben darüber verschiedene Modalities, Massagen, Akupunktur, Supplements, was du eben alles machen kannst. Und da hat jeder so sein eigenes Rezept, was für ihn funktioniert. Und das musst du eben sozusagen über die Zeit entwickeln, was bei dir funktioniert.
Wie viele Stunden schläfst du an einem normalen Tag?
Ja, wenn möglich 9 plus. Also
mit Mittagsschlaf jetzt, oder am Stück?
Am Stück, ja. Also für Mittagsschlaf bleibt da in einem NFL-Schedule kein Platz mehr, leider. Aber 9 Stunden sind schon immer das Ziel.
Okay. Und sag mal, jetzt andere Akupunktur und sowas machst du auch alles?
Ja, klar. Also eigentlich so viel wie möglich Akupunktur, Yoga, Massagen etc.
Und was glaubst du jetzt nach den beiden Jahren, wie viele Jahre schaffst du das noch? Also wenn dich die Vereine wollen, also unterstellt, dass du gebraucht wirst oder gewollt wirst, das ist immer die andere Frage, aber rein körperlich gesehen?
Ja, also für mich ist eigentlich, also Traum wären irgendwie, also 8 Jahre oder sowas wäre natürlich super, würde ich sagen.
Also aber, noch 6.
Ja, genau. Aber natürlich, ich bin dankbar für jede Opportunity, die ich noch bekomme. Wenn du da erstmal drin bist als Spieler, da siehst du eben, wie eigentlich kostbar jedes Spiel ist, das du spielst.
Weil so viele andere nachrücken und auch auf deinen Platz wollen, du sagst.
Ja, natürlich. So viele rücken nach. So viele verletzen sich. So viele Verletzungen siehst du, so viele Verletzungen hast du selber. Dass du eben nie weißt, ja, es kann sein, du hast ein Spiel, wo es super physikalisch ist und nichts passiert, ja. Du kannst sein, dass du dich beim Auslaufen im Training irgendwie verletzt, ja, oder dass du ungeschickt aus dem Auto aussteigst und irgendwas am Band dir abfatzt oder sowas, ja. Also du weißt es nie, steckst da nicht drin. Das heißt eigentlich, jede Opportunity, die du hast, ist einfach, sag ich mal, eine Opportunity, jede Möglichkeit, die du hast, Football zu spielen in dem Level in der NFL, ist was, wofür du dankbar sein solltest.
Wie, wer ist denn eigentlich dein Trainer? Also ich meine, klar, der Head Coach ist Bill Belichick, aber du bist dann sozusagen eingesortiert unter dem Offense Coordinator und dann hast du nochmal wahrscheinlich darunter auch nochmal einen Special Coach, oder?
Ja, genau. Wir haben eben die Coordinators, die für die ganze Unit zuständig sind. Das war bei uns jetzt die letzten 2 Jahre in der Offense Josh McDaniels. Auch ein sehr erfahrener NFL-Coach. Und auf meiner Position, mein Positionscoach, mit dem ich dann eben die meiste Zeit im Training verbringe, war in den letzten 2 Jahren der Tight End und Fullbacks-Coach Nick Cayley, der auch einfach ein super Typ ist und dem ich, glaube ich, viel zu verdanken habe.
Und der ist im nächsten Jahr noch da?
Kenne ich mich nicht aus, ja. Also das ist in der NFL ein Karussell, also ich denke schon, aber.
Aber gibt es auch so Netzwerke, dass so jemand dich dann in den nächsten Schritt mitnimmt und sagt, Mensch, ich habe da einen gesehen oder letztes Jahr habe ich einen erlebt, der war echt top und was man sich dann mit dem Nachrichten schreibt und dann ist der wieder entweder bei Patriots und spricht dich an und sagt, komm doch wieder oder lass uns wieder einen Deal finden oder der geht woanders hin und nimmt dich irgendwie mit oder so?
Also es passiert in der NFL recht oft, dass normalerweise werden Coordinator von Teams dann zu Head Coaches bei anderen Teams zum Beispiel oder Positionscoaches werden zu Coordinators bei anderen Teams oder auch im selben Team. Ja. Also so funktioniert ein bisschen das Berufskarussell von diesen Trainern und die haben eben es teilweise doch sehr gerne, wenn sie dann eben einfach Jungs reinbringen, mit denen sie schon mal irgendwie gearbeitet haben, denen sie vertrauen können. Also das ist immer eine Option natürlich.
Okay, hast du guten Kontakt zu den anderen deutschen NFL-Spielern oder gar keinen?
Ja, also wir haben Kontakt über Social Media. Wir hatten ja, ich hatte Marco Soce ja auch eigentlich persönlich gesehen, ist dieses Jahr, war leider in der Woche, wo wir gegen die 49ers dann gespielt haben, glaube ich, gerade verletzt. Und ansonsten gibt es ja noch Dominik Eberle, der, glaube ich, ein Kicker ist, der aber, glaube ich, noch im Practice Squad ist, also den noch gar nicht zu den Spielen mitgeht.
EQ, und, bei
EQ, Packers. Genau. EQ auch ein bisschen über Social Media eben. Aber ist jetzt alles auch ein bisschen weniger wegen Corona natürlich. Also ich denke mal, die ganzen Jungs werden jetzt dann in der Offseason auch alle nach Deutschland gekommen, wenn es jetzt alles nicht so, so streng wäre mit dem Lockdown und mit der Virusgeschichte.
Ist denn das, also war das für dich jetzt sozusagen schon eine krasse Veränderung, also das Spiel selber? Weil als Fernsehzuschauer erkennt man jetzt keinen so großen Unterschied.
Ja, die ersten Wochen waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da rauszugehen. Und es ist eben sehr leise im Stadion. Die Teams haben dann, als die Saison weiterging, eben gemerkt, dass es doch Sinn macht, ein bisschen also sozusagen Fangeräusche und Musik einzuspielen während dem Spiel, um einfach ein bisschen mehr Atmosphäre zu schaffen. Aber die ersten paar Wochen war es eben einfach komplett still und das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es war so ein bisschen ein Gefühl, wie wenn du im Training bist oder wie wenn du in einem Joint Practice bist, im Trainingslager, wo du mit einem anderen Team zusammen trainierst oder gegen ein anderes Team trainierst. Aber dann, sobald du im Spiel bist und der Drive läuft, da blendest du das Ganze sowieso aus.
Wie oft hast du eigentlich schon mal den Ball in der Hand gehabt? In der NFL?
Das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sagen. Keine.
Aber das kann man auch zählen. Also nicht jetzt irgendwie über 100 Mal oder so, ne?
Also wenn du jetzt meinst, während den Spielen, da kann man das Ganze bestimmt noch zählen, ja. Aber müsstet ihr meine Statistics anschauen, das weiß ich nicht auswendig.
Okay, und aber der Highlight, oder war das wirklich so der größte Moment für dich, das mit dem Touchdown, was ja in den Medien immer so als das Ding beschrieben wird, oder war das für dich irgendwie so, war was anderes größer?
Ja, also das war natürlich ein super Moment, aber das war in dem Moment auch einfach das, was das Team von mir erwartet hat. Ja, das war mein Job, den Ball zu fangen in diesem Spielzug, und ganz besonders, wenn du so frei stehst wie ich, während dem Spielzug. Aber für mich, also persönlich, was ich eigentlich mehr als ein Accomplishment ansehe, ist, dass ich eben die gesamte Saison durchgespielt habe und für mein Team zur Verfügung stand und Wege gefunden habe, meinem Team zu helfen. Mhm. Aber klar, so ein Touchdown ist natürlich super, aber 16 Wochen in der NFL durchzuspielen, ist für mich persönlich größer.
Und hast du der aktuelle Quarterback, der dir den Ball zugeworfen hat bei den New England, ist ja selber auch recht prominent, war auch schon mal Most Valuable Player, Cam Newton. Hast du mit dem eine gute Beziehung? Also tauscht euch aus, oder war das mehr so einfach reine Arbeitsebene, er kennt dich so halb und du hast den Ball gefangen, weil du da standest, oder ist das schon eine enge menschliche Beziehung?
Ja, also du hast eigentlich gute Beziehungen zu allen deinen Teammates, würde ich sagen. Also zumindest so habe ich es bis jetzt erlebt, die letzten 2 Jahre.
Es sind ja 50, über 50 Leute, das heißt, es ist ja gar nicht so einfach, die erstmal alle kennenzulernen. Wenn man dann irgendwie, beim Fußball sind es irgendwie 11, da kennt man dann, oder vielleicht 15 im Kader, dann kennt man halt nach 1-2 Wochen irgendwie in einem neuen Verein, dann kennt man die meisten so, aber bei über 50 Leuten und dann auch irgendwie zusätzlichen Practice Squad und so, das dauert ja teilweise Wochen, bis man überhaupt erstmal weiß, wie die alle heißen.
Ja, ich kenne mich mit der Fußball-Lockerroom-Kultur nicht so aus. Das letzte Mal, als ich Fußball gespielt habe, war, glaube ich, in der D-Jugend. Aber im Football ist es eben so, dass wir wirklich so viel Zeit miteinander verbringen, besonders im Trainingslager, dass du eigentlich jeden deiner Teammates ziemlich gut kennst und zumindest in groben Zügen deren Backstory, wo die zur Schule gegangen sind, ob sie Familie haben oder nicht, ob sie Kinder haben oder nicht. Also da kennst du schon eigentlich jeden. Also bei uns wirklich so im Trainingslager, du bist den ganzen Tag im Gebäude, ja, vom Moment, wo du deine Augen aufmachst, irgendwann morgens um 4:30 bis abends, wenn du schlafen gehst, irgendwann um 8, 9, 10 bist du da mit den Jungs umgeben, das heißt, und da sind die Kader ja noch größer, ja, während im Trainingslager sind es ja 90 Jungs oder sowas und du kennst da eben dann trotzdem alle irgendwie.
Und du machst um 4:30 deine Augen auf?
ja, während den Trainingslagern schon, da ist das Ganze geht's, frühe Vogel fängt den Wurm, wie man so sagt, ne?
Und wann ist die erste Session? Dann ist dann irgendwie um 7 oder was?
Also hängt ein bisschen drauf ab. Also es kann sein, dass du zum Beispiel, also dass Gewichte, also dass du den Tag startest mit Lifts oder eben noch extra Meetings, da geht es dann irgendwie um 6 los oder auch 5:30 manchmal.
Wirklich? Das heißt, 5:30 habt ihr das erste Meeting?
Ja, also während den Trainingslagern kann das schon mal passieren, ja.
Wow, okay. Und dann aber abends ist dann wirklich um 8:30 Licht aus?
Ja, also es hängt halt immer davon ab, wie viel du extra machen musst. Ja. Also es kann sein, also die Teams kriegen ja vorgeschrieben, wie viele Stunden wir im Gebäude sein dürfen, durch welcher Zeit. Also es ist, glaube ich, nur während des Trainingslagers, dass wir da unbegrenzt sein dürfen. Mhm. Oder eben viel Programm ist, bis auch noch spät an den Abend. Und du musst dann eben auch hier noch selber irgendwie Spielzüge lernen oder extra Reha-Sachen machen. Und es kann schon sein, dass da die Tage dann recht lang werden.
Mit wem guckst du den Super Bowl zusammen?
Wahrscheinlich mit meiner Freundin, oder mal sehen, wer dann in Foxborough gerade zurückgekommen ist aus dem Urlaub.
Das heißt, du fliegst jetzt irgendwie die Woche noch zurück und bist dann irgendwie Sonntag vor Ort?
Genau, okay. Genau. Ich fliege am Samstag wieder zurück.
Okay, also noch keine deutschen Medienanfragen diesmal?
Nein, nicht für diesen Super Bowl. Den Super Bowl, da entspanne ich, sorry.
Und glaubst du, dass in den USA jetzt, kriegst du mal also in den Vereinen oder in den Teams, in den Lockerrooms das sehr stark mit, was so politisch passiert? Also mit Biden, Trump, ich meine, klar, diese ganze Geschichte mit dem Knien vor dem Spiel, das war ja wahrscheinlich sehr präsent, aber das war ja noch vor deiner Zeit so ein bisschen. Ne? Jetzt, wie erlebst du es jetzt?
Ja, also kriegst du es schon mit. Ich sag mal, während der Saison muss ich ehrlich sagen, dass ich versucht habe, das Ganze so gut wie möglich auszublenden, einfach weil du sowieso schon so viel Stress hast und so viele Dinge zu tun hast, dass es dann nicht hilft, wenn du dir noch extra irgendwie den Tag versaust, indem du irgendwie eine Schlagzeile liest über was dieser Politiker gemacht hat oder was der Politiker schon wieder anstellt. Aber ja, das Politik ist ein sehr, sehr präsentes Thema in den USA. Ich bin da immer sehr schnell mit der Gesamtsituation frustriert und würde gerne mit meinen Deutschen, wie nennt man das hier in Deutschland, die soziale Marktwirtschaft den Amerikanern nahelegen, aber da sind die noch weit davon entfernt.
Gibt es denn bei dir auch so wirklich so Teammates, die jetzt aus ganz anderen auch sozialen Schichten kommen und sich jetzt über ihr Talent und ihre...
Ja, die kommen aus Texas.
Ja?
Nein, also klar, das ist auch, sag ich mal, das Coole am Football. Ja? Du bringst Leute zusammen aus allen möglichen Hintergründen, allen möglichen sozialen Schichten und ihr findet da eben irgendwie zusammen über den Sport. Und das würde ich sagen, ist beim Football wirklich extrem ausgeprägt. Aber Sport insgesamt, der ist am Fußball nicht anders irgendwie. Ein Thomas Müller hat einen ganz anderen Hintergrund als irgendein Importspieler aus Afrika oder Spanien. Und ist auch das Schöne am Sport, dass es eben die Leute so zusammenbringt und dass es eben zeigt, dass du eben über solche Barrieren hinweg, also dass es diese Barrieren eben nur eine Illusion sind.
Lass uns noch irgendwie zum Abschluss, beim Sportstudio gibt es ja im Fernsehen immer die Torwand. ja, ist ja so. Da gibt es immer drei unten, drei oben. Deswegen ist im Podcast sind das jetzt am Ende nur Fragen, aber drei unten, drei oben, persönliche Fragen und sportliche Fragen.
Kein Problem. So, ihr habt meine Performance an der Torwand gesehen, oder? Links oben reingehauen, fürs Unentschieden. Ja. Hammer.
Hast du mal länger Fußball gespielt? Da sagst du gerade, vor allem bist du der Jugend?
Bis zur D-Jugend habe ich da auch irgendwo noch gekickt in Filderstadt oder Umgebung. Aber glaube ich seitdem, wir haben letzte Offseason mit den Jungs vom Footballteam ab und zu mal ein bisschen gekickt vor den Trainingssessions. Aber ernsthaft mit einem Ball umgegangen bin ich jetzt lange nicht mehr. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich, wenn ich da jetzt treffe, dem armen Junge aus der Kreisliga irgendwie hier den Decathlon-Gutschein versau. Ich schicke denen auch noch Jerseys zu und schaue, dass ich mich da irgendwie um was kümmere für den Verein als Trostpreis.
Okay, mega. Das ist ja mega. Das ist ja echt. Hast du noch andere Sportarten, denen du Berührungspunkte hattest, also außer Football und Fußball?
Hier in Deutschland damals Fußball, Basketball. Ich glaube, ich habe ein bronzenes DLRG-Abzeichen noch irgendwo rumliegen. Ich habe Ringen gemacht. Ich habe echt alles Mögliche gemacht, meistens auch mehrere Sportarten gleichzeitig. Aber es hat sich dann so ergeben, dass das Football so, dass ich daran hängen geblieben bin.
Also als ich dich zum ersten Mal sozusagen richtig live gesehen habe, irgendwie im Studio, jetzt am letzten Wochenende, da hast du ja bei RAN hast du ja auch was kommentiert, da sieht man so als erstes krasser Körper. Also das ist schon eine Maschine, ne? Also das sieht man selber so durchs T-Shirt und allein so wie du da am Tisch saß, dachte ich mir, okay, ey, krass.
Also da ist, wie gesagt, also wenn wir auf dem Feld stehen, da sehen wir, glaube ich, alle einfach noch ein bisschen kleiner aus, weil da einfach so viele Giganten rumlaufen und eben riesige Jungs auf dem Feld stehen. Da steche ich zwischen meinen Teammates gar nicht so sehr aus.
Sag mal deine Eckdaten, wie groß bist du, wie schwer bist du?
1,93 und wahrscheinlich gerade so um die 110, 115 Kilo oder sowas.
Aber es gibt ja noch krassere Monster, ne? Also
ja, klar, also es geht alles hoch, 100, 120, 130, 40, 50 sind alles... sag ich mal, Gewichte, die man da gerne mal hört.
Und ist das, also hast du manchmal Schiss? Also, dass du, wenn du da dich hinstellst, dann kommen solche Maschinen, ich meine, die können ja auch einfach auf dich drauffallen oder da, keine Ahnung, die dich da weghauen, offensichtlich. Ist das nicht so, dass du dann manchmal denkst, oh ey, das tut jetzt gleich so dermaßen weh?
Also, es ist, wie nennt man das, Berufsrisiko, ja, also.
Ja, okay,
Ich denke, wenn du ja so viel Gedanken drüber machst oder sowas, oder dann es hilft ja nicht, ja, also Ende des Tages entweder du spielst Football und beim Football geht's dir ein bisschen rauer zu oder du lässt es bleiben, da kann man nicht so seinen großen Zeh ins Wasser strecken. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und da gehört eben der Kontakt und das Kämpfen mit den auch ganz großen Jungs dazu und wenn ich dann irgendwann in 5-6 Jahren hoffentlich fertig bin, dann mache ich auch sowas dann wahrscheinlich nicht mehr.
Okay, dann lass mal die Abschlussfragen.
Drei unten.
Drei oben.
Persönliche Fragen. Also, was war denn bislang dein größter sportlicher Erfolg?
16 Games in der NFL.
Hab ich jetzt erwartet, ja. Was machst du in der Offseason? Wie kommst du da zur Ruhe? Wie entspannst du dich?
Meditation mit Headspace, viel Yoga, 2-3 Mal die Woche und Musik hören. ich weiß nicht, Sage ist wahrscheinlich den Deutschen kein Begriff, aber das ist eine getrocknete Pflanze, die die bösen Geister vertreibt, die meine Freundin immer einmal die Woche anzündet und da kommst du dann super runter.
Ist dann so duftmäßig oder sowas? Oder so, so Kerzen oder wie läuft das?
Ja, ist so ein bisschen, für mich ist es ein bisschen duftmäßig, aber da gibt es auch irgendwelche esoterischen Gedanken dahinter. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, es riecht gut.
Okay. Ist denn deine Freundin Amerikanerin oder Deutsche?
Genau, Amerikanerin, ja. Wir haben uns am College getroffen, aber die wird demnächst Deutsche sein. Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Die ist so ein Amerika-Verdruss und die hat hier in Deutschland ein FSJ gemacht in der Zeit, wo ich bei den Scorpions gespielt habe und seitdem drängt sie mich doch darauf, so schnell wie möglich hier mit Football fertig zu werden, dass wir wieder zurück nach Deutschland können.
Krass, okay, krass. Also noch, dann würdet ihr nach Stuttgart gehen wahrscheinlich, ne?
Ja, Stuttgart oder auch Hamburg. Hamburg ist auch super, ne?
Absolut, ja, also herzlich willkommen. Ja, ich meine, der Coach ist auch hier, ne?
Also ich glaube, nach Berlin kann ich als Schwabe nicht mehr ziehen. Berlin ist voll, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja.
Berlin ist voll, es gibt nichts mehr. Berlin
hast du schon mitbekommen? Aus Hamburg wird doch jetzt sozusagen die neue, sozusagen europäische Football-Liga geplant, hier mit Coach und den ganzen...
Genau, ELF.
Genau, also vielleicht ist das ja irgendwie ein Thema für dich in irgendeiner Form. Insofern ja, Hamburg, ja, das könnte sein, dass es hier noch footballmäßig eine große Stadt wird.
Ja, hoffentlich. Also wäre super.
Was ist denn so, du kommst jetzt auch total relaxed und ja, so super entspannt rüber. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das bringt mich total zur Fassung?
Eigentlich schwer. Also früher war ich wirklich noch ganz anders drauf. Die Leute, die mich noch aus meiner Zeit in Stuttgart kennen, wahrscheinlich, die sind sowieso überrascht, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, mit dem ganzen Quatsch, was ich früher angestellt habe. Aber es kam, glaube ich, übers Meditieren, dass ich einfach mich über wenige Dinge aufrege und ich lasse das Ganze beim Football dann raus.
Okay. Jetzt kommen noch drei sportliche, das waren jetzt eigentlich hier, die mir als persönliche Fragen verkauft wurden, jetzt kommen die sportlichen.
Waren ja eigentlich auch sportlich.
Waren die eigentlich auch, genau. Sportliche Fragen. Gibt es irgendeinen Footballer, den du am meisten bewunderst und denkst, okay, krass, der macht mir am meisten Eindruck auf mich?
Es ist schwer. Also einen da auszuwählen ist schwer. Also im Team von den Patriots gibt es viele gute Beispiele, würde ich sagen. Viele Vorbilder, einfach wie man sich als kompletter Profi verhält, als wie sagt man, Ehrenmann. Ja, also wie man guter Familienvater ist, guter Spieler auf dem Feld und eben das Ganze vereint. Und also davon James Devlin angefangen, über Matthew Slater, über die McCourty Twins. Also gibt es echt extrem viele Beispiele. Mhm.
Dann, welche Dinge unterschätzen Laien am meisten beim Football?
Alles. Also wahrscheinlich vom Kontakt über das Volumen der Playbooks zum Alltag, die NFL-Realität. Ja, die Leute sehen ja immer nur den Game Day, die sehen nicht, wie die Woche abläuft, was du alles machen musst, um nur deinen Körper wieder einzusammeln und ready zu sein fürs Spiel. Die ganze mentale Vorbereitung wird, glaube ich, extrem unterschätzt. Einfach die ganze Taktik, die hinter dem Spiel auch stellt. Ja,
wie viele Spielzüge hast du jetzt im Kopf? Also wenn du jetzt sozusagen das Playbook, wie viele Spielzüge stehen da drin, die du können musst?
Ich würde sagen, pro Spiel Minimum 100 bis 200 Spielzüge.
100 ja. bis 200, also das heißt, ich meine, das hat ja immer so Tom Brady auf seinem Arm da, diese verschiedenen Möglichkeiten.
Ja, das sind nicht alle. Was er da auf seinem Arm hat, das sind vielleicht eine kleinere Auswahl, falls sie mit der Geschwindigkeit hochgehen wollen. Aber auf dem Callsheet von diesen Coaches, da stehen hunderte von Spielzügen für jede Situation. Und dann zusätzlich im Trainingslager lernst du da ja auch noch viel, viel mehr. Also die Playbooks werden dann sozusagen jede Woche wird entschieden, welche Spielzüge nehmen wir diese Woche, welche Spielzüge lassen wir sein gegen diesen Gegner. Und also du bist eigentlich die gesamte Zeit am Spielzüge lernen.
Das heißt, das muss man sich ein bisschen vorstellen, auch wie so früher Gedichte lernen in der Schule. Man muss irgendwie einfach wissen, wenn das angesagt wird, dann muss ich das machen.
Genau.
Okay.
Manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es eine Zahlenkombination und Wörter. Also es kann alles mögliche sein. Aber das sozusagen muss man schon ansehen, wie Vokabeln lernen eigentlich. Oder eine andere Sprache lernen.
Und ist es da häufig auch auf Profiniveau so, dass irgendwas angesagt wird und du dir denkst, fuck, scheiße, was war das nochmal?
Am Anfang ja, aber natürlich als Profi oder als Veteran versuchst du natürlich solche Situationen zu vermeiden, indem du dich anständig vorbereitest. Ja, also ich denke, sowas sollte dir dann eigentlich, wenn es dir was bedeutet, wenn dir das Team was bedeutet und wenn dir Gewinn was bedeutet, dann sollten dir solche Situationen nicht passieren.
Aber dann würde man ja nicht sagen, sorry, ich habe nochmal eine Frage, was war das nochmal? Dann würde man einfach so tun, als wenn man es verstanden hätte und versuchen, irgendwie glimpflich
zu sein. Das ist, würde ich sagen, das Allerschlechteste, was du machen kannst, weil beim Football so tun, als ob du weißt, was Sache ist, geht normalerweise in der Regel nach hinten los. Also falls es dir im Spiel passieren sollte, dann würde ich sagen, am besten beim Quarterback nochmal nachfragen, bevor du dich irgendwo hinstellst und dann den Spielzug kaputt machst, weil das Schlechteste, was für eine Offense passieren kann, ist eben ein negativer Spielzug oder ein Spielzug, der nicht funktioniert, weil du keine Ahnung hattest und dann dazu nicht den Mumm, um nachzufragen, was Sache ist. Also im Spiel immer lieber nachfragen und noch besser ist, anständig vorbereiten, damit es nicht passiert.
Und was war dein, sagen wir mal, Lowlight in der ganzen Profikarriere bislang? Also in der NFL jetzt nur, was, wo du dachtest, fuck,
das hätte... Verletzt sein ist nervig. Mhm. Verletzt sein ist super nervig, auf IR sein, du fühlst dich extrem nutzlos, ja. Du schlurfst da im Gebäude rum und machst deine Reha, während die Jungs im Grind der Saison sind und richtig am Arbeiten sind und du kannst eben nichts tun, um dem Team zu helfen, nichts tun, um wirklich beizutragen. Also auf der Injured Reserve zu sein, ist glaube ich, so ein bisschen auf jeden Fall das Lowlight.
Mhm. Okay. Und was war denn deine härteste Verletzung bislang?
Eigentlich alle gleiche. Nervigste war am College. Musste ich mir meine Nase richten lassen, weil ich die dann doch irgendwie einige Male gebrochen hatte, auch schon okay. Wahrscheinlich in der Jugendzeit. Ist auch nicht jetzt was beim Football die ganze Zeit passiert. Es war bei mir damals mit unpassendem Equipment verbunden. Also ich will jetzt die Leute nicht irgendwie abschrecken, aber in der GFL, da spielst du eben nicht mit irgendwie den modernsten Helmen und modernsten Pads. Zumindest damals. Heutzutage ist es auch anders. Heutzutage haben die ja doch anständiges Zeug, aber so eine Nasen-OP ist schon sehr unnice.
Aber das ist ja vergleichsweise entspannter von der Dauer her als jetzt irgendwie ein Kreuzbandriss oder irgendwelche Risse in Muskeln oder sowas.
Ja, auf jeden Fall. Aber so, ich weiß nicht, also nach der Nasen-OP, wenn dann mit diesen Tamponagen da sitzt und irgendwie nur durch den Mund atmen kannst, das war sehr nervig.
Okay. Ist eigentlich Kohle ein Thema? Also, ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, man kann ja nachgucken, was die Leute da verdienen. Dann gibt es da welche, das Quarterbacks, die verdienen ja 30 Millionen im Jahr. Ein Jahr, einen so einen Vertrag, ein Jahr und dann ist tendenziell gut. Guckt man sich das viel an? Denkt man da viel drüber nach?
Also ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es der anderen Jungs geht, aber wenn der jetzt mehr verdient, dann also muss er irgendwas richtig gemacht haben. Kann man sich ja nur was abschauen.
Also auch bei Tom Brady denkst du nicht, okay, krass, irgendwie der Typ, was mache ich eigentlich hier, der ist so ultra rich und so ultra krass.
Ja, also generell ist in der NFL eigentlich so, dass eigentlich jeder, dem so viel gezahlt wird, der hat sich in irgendeiner Form verdient und da hilft neidisch sein eigentlich wenig.
Aber es ist auch so ein Politikum, dass man sich überlegt, okay, dem wird so viel gezahlt, deswegen hat er vielleicht bessere Aussicht auf den Platz oder so, den werden sie nicht rausnehmen, weil die müssen eh bezahlen und sowas alles, ne?
Ja, es geht aber auch in die andere Richtung. Also Teams sind immer Fans davon, Geld zu sparen und wenn sie einen alten, teuren Veteran mit einem jungen, billigen Rookie ersetzen können, dann greifen die sich eigentlich diese Chance so schnell sie können.
Glaubst du, dass wir in der Zukunft noch mehr Deutsche in der NFL haben?
100%ig. Also davon bin ich echt felsenfest überzeugt. Also allein davon sehe ich daran, dass wir mehr deutsche Jungs am College haben. Da würde ich auch echt einfach jeden dazu aufrufen, die Jungs zu supporten, weil ich kann mich noch an meine College-Zeit erinnern. Das war, hatte Football noch einen anderen Stellenwert in Deutschland. Ja, da hat sich da noch, glaube ich, niemand um NFL-Football gekümmert oder auch ganz besonders College-Football wird ja jetzt mittlerweile hier auch übertragen. Und also gerade die Jungs wie zum Beispiel der Alexander Honig, der jetzt bei TCU der erste deutsche Quarterback an der Division I Schule geworden ist. Oder auch die Jungs, die bei, glaube ich, bei Notre Dame gibt es noch ein Defensive End. Also gibt es einige Jungs, ich folge denen auch allen auf Instagram, weil ich das super finde und weil ich ja auch in derselben Situation mal war. Und ich denke, in 3-4 Jahren werden wir da eben einige von denen, die jetzt gerade am College anfangen, sehen. Wie sie sich für den NFL Draft vorbereiten und also ich denke, das wird nochmal dann der nächste Schritt sein, wenn der Weg sich immer verbreitert.
Und du bist dann nach der Karriere schon irgendwelche Pläne, also im Football bleiben, irgendwie Coach werden in Deutschland, so ein bisschen Izume-mäßig oder irgendwie, was hast du so schon jemals so nachgedacht?
Ja, also ich glaube, mit dem Medizinstudium wird es jetzt nichts mehr.
Ja,
jetzt mal. to be honest, ja, also ich glaube, das hat sich erledigt. Aber mal schauen, es wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie was mit Football noch weitermachen könnte. Hätte ich auch auf jeden Fall Lust drauf. Aber muss ich mir auch erstmal anschauen. Vielleicht mache ich irgendwas ganz Kitschiges erstmal, eine Weile lang rumreisen oder so, Auslandsjahr in Australien. Nein, Schmeißel, aber nein, ich würde mir die USA gerne mal wirklich mal noch ein bisschen anschauen und oder auch in Deutschland einfach mal. Ja, es gibt einige Städte in Deutschland, die sehr cool sind, die ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, da würde ich mir dafür erstmal ein bisschen Zeit nehmen.
Wow, also Jakob, mega geile Visitenkarte, finde ich, für den Sport, auch für dich persönlich, was du so erzählt hast. Ich finde auch dein Wertekanon und deine Beobachtung der Dinge sehr beeindruckend. Ahnt man nicht, wenn man das irgendwie so unter dem Helm da irgendwelche Kolosse, da denkt man sich, okay, what the fuck, was machen die denn da? Ich guck's mir gerne an, aber man denkt manchmal, die müssen ja bekloppt sein. Also das ist wirklich echt krass zu hören, also auch wie viel Kopf da bei dir mit drin ist in der ganzen Sache. Also nicht nur bei dir natürlich. Echt geil. Also herzlichen Glückwunsch sozusagen zur Karriere. Ich drücke dir die Daumen mit der nächsten Saison. Bin sehr gespannt, wo wir dich dann hoffentlich in der NFL wiedersehen. Und ja, also vielen Dank für deine Zeit.
Kein Problem. Ich muss doch allen sagen, folgt mir auf Instagram. Ich versuche ein paar mehr Bilder zu posten jetzt.
Mach ich jetzt sofort als erstes.
Jakob Johnson 44, let's go.
Alles klar, hau rein.
Ciao.
Ciao.